die Luftfahrtindustrie zu Dekarbonisierung ist zu groß, um einfach von einer Firma allein, ein Land, eine Industrie allein gelöst zu werden. Bedeutet absolut, mehr als je sind besonders in Zeiten der Instabilität, Unsicherheit, Partnerschaften absolut wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Wasserstoff so vielversprechend ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki und ich darf Sie heute in Vertretung unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes ganz herzlich aus dem Handelsblatt-Studio in Düsseldorf begrüßen. Das allererste Flugzeug, an dem sie vor 20 Jahren gearbeitet hat, war der Eurofighter. Sie kennt sich aus in Sachen Verteidigung, war verantwortlich fürs Engineering bei Airbus Defence and Space und auch dort im Vorstand. Dann war sie Technologiechefin für Airbus insgesamt und jetzt ist sie Chief Technology Officer bei Rolls-Royce, das unter anderem Triebwerke für das zivile und militärische Flugwesen herstellt. Ihr Name ist Grazia Vittadini, ihre Leidenschaft die Luftfahrt und dabei setzt sie auf Technologien der neuesten Generation, auf neue Antriebsarten, nachhaltige Flugkraftstoffe. Und sie hat im Laufe ihrer Karriere die nicht ganz bescheidene Vision entwickelt, das Fliegen neu zu erfinden. Über diese Ambitionen, aber auch über das Führen und Managen in Zeiten von Energie- und Klimakrise, von geopolitischen Spannungen und technologischen Abhängigkeiten, werde ich heute mit ihr sprechen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Und damit direkt zu Grazia Vittadini, Technologiechefin bei Rolls-Royce. Hallo Frau Vittadini, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo Frau Holzki, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
An Ihrem Namen hört man ja schon, Sie sind Italienerin und Sie sind in den USA aufgewachsen, habe ich nachgelesen, aber Sie sprechen auch wunderbar Deutsch. Wie kommt denn das?
Ha, tatsächlich. Das war 2000. In 2000 habe ich mein Land verlassen, Italien verlassen und ursprünglich, ich hätte nach Paris gehen sollen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Eine Woche vor meinem Umzug hat mir die Firma, für den ich unterschrieben hatte, Engineering-Firma, Bescheid gegeben, es wird nicht so klappen. Wie wäre es eher mit Monaco? Jetzt Monaco auf Italienisch kann zwei sehr unterschiedliche Orte sein. Es kann Monaco, Côte d'Azur am Meer oder München in Bayern. Und es war tatsächlich die zweite Variante. So ungeplant bin ich in Deutschland gelandet. 2 Jahre München und dann hauptsächlich Hamburg und Bremen und dann 6 Jahre Toulouse, jetzt zu Hause, München, in München, beruflich überall unterwegs.
Und dafür haben Sie dann tatsächlich auch die Sprache gelernt. Man würde ja denken, in so großen Unternehmen ist Betriebssprache Englisch.
Tatsächlich. Die Sprache der Luftfahrt ist auf jeden Fall Englisch. Aber es ist mir wichtig, wenn ich in ein Land bin, auch die Sprache zu sprechen.
Ja.
Das ist eine Bereicherung.
Kommen wir erstmal jetzt zu Ihrem aktuellen Unternehmen, wo wir schon halb in Ihrer Vergangenheit angekommen sind. Sie sind ja jetzt Chief Technology Officer bei Rolls-Royce und die meisten Menschen assoziieren damit, glaube ich, den Namen oder assoziieren den Namen wahrscheinlich immer noch mit Luxuskarossen. Ich muss bis heute ehrlich gesagt immer an das Auto von den 3 Fragezeichen denken. Die Detektive, die waren so ein bisschen die Helden meiner Jugend und die wurden ja immer von ihrem Chauffeur Morten in einem Rolls-Royce vorgefahren. Also was macht denn Rolls-Royce noch? Was ist denn das ganze Produktportfolio?
So, es geht tatsächlich nicht um Luxusautos, wobei, wenn meine Nominierung angekündigt wurde, tatsächlich ein paar Zeitungen haben tatsächlich haben tatsächlich darüber gesprochen, Vittadini verlässt die Luftfahrt und steigt ins Automotive rein. Es ist nicht der Fall, nur die Name und Brand ist geteilt, aber ich bin bei Rolls-Royce Holdings, bedeutet, es gibt um Power, ne? So Antrieb- und Energielösungen. Hauptsächlich Luftfahrt, aber auch Marine und ja, was MTU Friedrichshafen hieß, bedeutet stationäre Energiegenerierungslösungen, sind auch dabei.
Und womit hat man Sie ganz konkret gelockt? Was war das Angebot, was hat Sie gereizt, genau dort mitzugestalten?
Das war keine einfache Entscheidung tatsächlich, nach 20 Jahren bei Airbus die Firma zu verlassen und was Neues zu erwägen. Aber ehrlich gesagt, wenn man es ernst meint mit der Dekarbonisierung der Luftfahrt, das ist die größte Herausforderung, was wir als Industrie haben, dann auf Airframer-Seite kann man nur eine begrenzte Aufwirkung haben, wenn man nur die Strukturen zusammenbaut, ne? Und entwickelt und zusammenbaut, so wie bei Airbus. So die große Herausforderung ist bei den Triebwerkhersteller. Und die Chancen sind auch hoch, dass die Lösung genau dort ist, wo die Herausforderungen sind. Und das ist, was mich tatsächlich motiviert hat, dorthin zu gehen, wo die Herausforderungen letztendlich sind.
Und welche Bereiche und wie viele Mitarbeiter verantworten Sie da jetzt genau?
Es ist unterschiedlich. Mein Team zentral ist sehr agil sozusagen, aber wir haben schon die Verantwortung für den technologischen Portfolio des Unternehmens komplett, ne? So, wir haben Kunden in 150 Ländern und ein Netzwerk, globales Netzwerk. Wir kooperieren mit mehr als 20 Universitäten, Forschungsinstituten dazu. Nur in Deutschland haben wir rund 10.000 Mitarbeiter an einem Dutzend Standorten. Und es ist nach dem Vereinigten Königreich, Deutschland ist für uns die zweitgrößte Belegschaft.
Bevor wir da weiter ins Detail gehen, Sie haben ja Luftfahrttechnik mit Schwerpunkt Aerodynamik am Politecnico di Milano studiert und sind, so heißt es, vorher schon Motorrad gefahren und haben Zweitakter, also Motoren auseinandergenommen, Modellflugzeuge gebaut. All das kann man überall über Sie lesen. Woher kam denn eigentlich dieses Interesse an Technik und speziell an der Luftfahrt bei Ihnen?
Kein Mensch kann diese Frage antworten.
Außer
schon
Sie.
Als Kind. Nee, ich weiß nicht, woher das kommt. Schon als Kind war vom Luftfahrt fasziniert. Meine Eltern haben selbstverständlich, so mein Papa besonders, immer so Geschichte erzählt von Luftfahrtpionieren. Wir sind oft und gerne in Museen unterwegs gewesen zu zweit. Und hat wirklich meine Neugier auch stimuliert in diesem Sinne. Ansonsten, ja, man weiß es nicht so ganz genau. Ich wollte auf jeden Fall Pilotin werden.
Ich habe sogar gelesen, Sie wollten Kampfpilotin werden. Also ganz im Ernst, ich bin nicht so eine, die immer sagt, irgendwie, wie kommt ein Mädchen denn auf die Idee, in technische Berufe zu gehen. Aber Kampfpilotin als junges Mädchen, das müssen Sie jetzt wirklich erklären. Also wie kommt man denn überhaupt auf diese Idee?
Ich war einfach total fasziniert. Die Legende sagt, meine Mama behauptet, mein drittes Wort, ne, als Kind nach Mama und Papa, was Papa und auch Essen Papa bedeuten kann. Mein drittes Wort war Aeroplano anscheinend, also Flugzeug. Und ja, tatsächlich so Kampfjets stehen ein bisschen so an der Spitze, was Technologie angeht und Performance-Leistung. Und tatsächlich, ich habe mich bei der italienischen Luftwaffe auch beworben.
Aber Sie sind nicht Kampfpilotin geworden. Also woran ist das gescheitert?
Damals gab es keine weiblichen Pilotinnen bei der italienischen Luftwaffe. Mittlerweile, Gott sei Dank, sie sind so weit, aber damals noch nicht. Und ich wusste es, habe mich aber trotzdem beworben und habe eine Absage bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich keine Flugzeuge fliegen darf, dann werde ich sie eben bauen. Und so wurde ich Luftfahrtingenieurin. Ne? Und übrigens von meinem ersten Gehalt habe ich dann tatsächlich auch einen Pilotenschein gemacht, so Kampfjets, aber ja, General Aviation, so allgemeine Luftfahrt.
Und das heißt, was fliegen Sie jetzt? Fliegen Sie regelmäßig?
Ich musste es ehrlich gesagt auf Eis legen, weil ich habe mich bis zum ATPL.
Das heißt,
das ist die Verkehrspilotenlizenz, was erlaubt letztendlich jeder Flugzeug zu fliegen, wofür man eine Musterberechtigung bekommt. Mhm. Und ich bin aber bis zum zweimotorigen Propellermaschinen gekommen. Und das Ganze aufrechtzuerhalten bedeutet gesetzlich nicht so viele Stunden. Aber wenn man wirklich bereit und parat sein möchte für alles, was in der Luft passieren kann, dann bräuchte man viel, viel mehr als die 12 Stunden im Jahr und 3 Instrumentenflug, Landungen und Starts. So, ich habe es im Moment, es ist immer noch aktiv, aber auf Eis gelegt. Wer weiß, vielleicht eines Tages.
Okay, das heißt, es ist nicht so ganz gut vereinbar mit Ihrem Job bei Rolls-Royce und all dem, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben.
Im Moment leider nicht.
Das verstehe ich. Sie haben dann ja Ihren ersten Job beim Eurofighter-Konsortium in Italien bekommen. Mhm. Gab es da auch Einstiegshürden oder war das dann quasi ein leichter Durchmarsch?
Ich war die einzige Frau im Unternehmen. Das war schon ein interessantes Erlebnis. Damals wurde mir verboten, in der Fertigung zu gehen, weil ansonsten hätte ein Risiko gegeben, Kollegen abzulenken. Und es hört sich schon.
Also wie kann man da heute noch drüber lachen? Es bleibt einem fast im Halse stecken, ehrlich gesagt. Ja,
ja, genau. Und zum Glück habe ich dann auch relativ schnell bin zum Schluss gekommen, okay, ja, das ist unfair, ich möchte es verändern. Es gibt aber vielleicht andere Ecken, andere Firmen, wo das vielleicht auch erfolgreicher so aussieht. Und das ist, was mich auch dann tatsächlich dazu gebracht hat, Italien zu verlassen und ab nach München in Bayern, wo ich bei Fairchild Dornier eingestiegen bin. Mhm. Ich war 2 Jahre lang da als junge Ingenieurin auf ein Regionalflugzeug. Das war der 728 Jet, was leider nie geflogen ist. Und wenn das Flugzeug relativ klein ist, man hat die Möglichkeit, viel zu sehen. Und die Firma, Ingenieurfirma, für die ich gearbeitet habe, hatte wirklich so diese Strategie, viele junge Ingenieure und Ingenieurinnen, die auch nicht besonders teuer sind, zusammen mit wenige sehr gut bezahlte Leiharbeitskräfte mit viel Erfahrung. Und so könnten wir ziemlich viel sehen, von vielen lernen, von den wenigen lernen, die aber viel Erfahrung hatten. Mhm. Und so Konstruktionsprinzipien, Statik, Ermüdungskonzepte, Installation, alles wirklich auf einmal gekoppelt zu sehen, war schon einzigartig. Und wenn Fairchild Dornier leider aus dem Markt ging, pleite ging, musste ich mich dann bewerben und habe überall angeschrieben und Hamburg Airbus hat dann geantwortet. Mhm. Es waren die A380-Zeiten, so die hatten starken Ressourcebedarf überall. Und so bin ich eingestiegen und plötzlich, riesigen Flugzeug, ne, A380, Doppeldecker und entweder in der Konstruktion oder in der Statik und Ermüdung. Also anderes Unternehmen, anderes Produkt, plötzlich sieht man nur eine sehr kleine Scheibe, ne, vom Ganzen.
Mhm. Man bekommt jetzt schon den Eindruck, dass Sie sich persönlich immer sehr hohe Ziele gesteckt haben. Sie haben aber auch mal gesagt, Sie wollen das Fliegen neu erfinden. Also das klingt ehrlich gesagt sehr ambitioniert. Was meinen Sie denn genau damit?
Ich hatte immer den Eindruck, egal in welche Position, welche Tätigkeit, was für eine Verantwortung, immer war ich der Überzeugung, ich kann wirklich einen positiven Einfluss haben auf was auch immer hier läuft. Ich kann Prozesse, Teams mitnehmen, um wirklich ambitionierter, effizienter Ziele zu erreichen. Und damals hatte ich einen Plan. Ich wäre gerne Chief Ingenieurin geworden von einem neuen Flugzeug, was dann auch voll recycelbar gewesen wäre, modular, low cost und nachhaltig. Das war ja Anfang 2000. Ne? Das war die Vision. Mhm. Das war mein Plan, was sich dann nicht konkretisiert hat. Mhm.
Trotzdem sind Sie ja den neuen Technologien und neuen Treibstoffen treu geblieben. Was ist denn da eigentlich der Stand? Was sind aus Ihrer Sicht gerade die wichtigsten Technologien für eine Neuerfindung der Luftfahrt?
So, tatsächlich bei Rolls-Royce, es ist genau was uns im Moment bewegt, ne? So Nachhaltigkeit stellen wir auf jeden Fall im Herzen, ne? unser Technologie Portfolio, und es gibt unterschiedliche Komponenten. Ich würde sagen drei Säulen. Erstmal müssen wir weiterhin an der Effizienz unserer Gasturbinen arbeiten, weil egal was die Zukunft bringt, sind es nachhaltigen Treibstoffe, ist es Wasserstoff, egal was es sein wird, es wird weniger davon geben und es wird sehr teuer. Bedeutet, wir müssen wirklich sicherstellen, dass unsere Gasturbine immer effizienter werden. Ne?
Und das war uns wahrscheinlich auch nie so bewusst wie in der Zeit jetzt, wo das Gas so knapp wird. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Und besonders für interkontinentale Langstreckenflüge werden über wahrscheinlich sehr lange Zeit Gasturbinen die einzige Alternative sein. Also elektrische Antrieben können das nicht leisten. Das ist wirklich eine wichtige Komponente und unser Forschungsportfolio.
Wie sieht's denn mit Wasserstoff aus?
Nachhaltige, so SAFs, ne, spielen auch, nachhaltigen Rohstoffen und Fuels spielen auch eine wichtige Rolle. Aber es gibt auch disruptive Technologien, so wie Elektrifizierung und Wasserstoff, wo wir sehr aktiv forschen, weil tatsächlich das uns ermöglichen würde, ohne Emissionen oder mit verringerter CO2-Emission zu fliegen. Und Wasserstoff kommt tatsächlich eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung und wird auch für uns spezifisch in der Luftfahrt eine wichtige Rolle spielen. Und in diesem Sinne haben wir ein Programm, ein innovatives Wasserstoffprogramm bei Rolls-Royce ins Leben gerufen mit Bodentests, die dieses Jahr noch laufen werden. Es ist unser AE 21.000 Triebwerk, wo wir eine Partnerschaft jetzt mit EasyJet geschlossen haben, um tatsächlich zu beweisen, dass Wasserstoff verbrennt werden kann in einem modifizierten Triebwerk, in einer modifizierten Gasturbine mit praktisch null CO2-Emissionen.
Ich muss da jetzt mal einhaken. Ihr großes Ziel ist, soweit habe ich das verstanden, dass alle neuen Produkte auf das Ziel einzahlen, dass Rolls-Royce schon 2030, also in 8 Jahren, klimaneutral operiert. Und jetzt erzählen Sie mir auf der anderen Seite aber, dass Sie da forschen müssen, dass Sie erstmal Beweise antreten müssen. Das wiederum klingt jetzt ganz weit weg.
Also das Ziel, was Sie erwähnt haben, 2030, ist mit SAF verbunden, was wir SAF, Sustainable Aviation Fuels, nennen. Ne? Und SAF hat wirklich das Potenzial, die Netto-CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus sozusagen im Vergleich zu konventionellen Flugzeugtreibstoffen, ne, um mehr als 75% zu senken. Und zukünftig denken wir, das hat das Potenzial, sogar weitere Reduzierungen einzukassieren sozusagen. Ne? Und wenn wir zum Beispiel Carbon Capture auch im diese Gleichung reinfaktorieren zum Beispiel, es könnte tatsächlich zu null Netto-CO2-Emissionen bringen. So, das ist, was uns kurz-mittelfristig beschäftigt, ne? Wo die Beimischquoten auch in diesem Sinne für die Luftfahrt insgesamt artikuliert werden können, müssen, und um sicherzustellen auch, dass die Mengen, die Tonnen SAF produziert werden, um uns zu erlauben, tatsächlich dorthin zu kommen. Was können wir heute tun? Rolls-Royce herstellt keine Treibstoffe, ne? Aber wir können beweisen, dass unsere Triebwerke mit 100% SAF-kompatibel sind. Heute sind sie für 50% nachhaltigen Treibstoff zertifiziert, und wir werden in den nächsten 2 Jahren beweisen, dass wir bis 100% in unsere Gasturbinen anwenden können.
Okay, das heißt aber, wenn man sich jetzt dieses Ziel vorstellt, irgendwann wird die Umwelt quasi nicht merken, dass es Rolls-Royce überhaupt gibt. Das ist noch weit entfernt.
Wir werden unsere Rolle spielen, egal ob klein oder groß, ne, und beweisen, unsere Triebwerke können mit nachhaltigen Treibstoffe auch operieren. Dann selbstverständlich müssen andere Spieler auch tatsächlich agieren. Wir brauchen die Menge, wir brauchen auch Mechanismen, und zwar kommerziellen Finanzmechanismen, um sicherzustellen, dass der Preis auch leistbar ist. Wir müssen aufpassen, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas auch nicht beeinträchtigt wird. Das macht keinen Sinn, wenn wir allein in Europa dran arbeiten, Emissionen zu reduzieren. Die Vereinigten Staaten müssen auch mitspielen, China, Indien. So, da ist, wo wir auch auf ICAO, so auf die regulatorischen Aspekte unserer Märkte wirklich ganz gezielt agieren, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Akteure in dieser Kette zusammenspielen für eine Lösung.
Da sprechen Sie einen unheimlich wichtigen Punkt an. Lassen Sie uns mal wirklich rauszoomen auf die ganze Industrie. Also da baut sich gerade ein unglaublicher Druck auf. Einerseits, Sie haben das gerade schon angesprochen, Wirtschaftskrise steht ins Haus. Heute haben wir Lieferkettenprobleme, morgen haben wir die Klimakatastrophe. Was erwarten Sie da jetzt von Wettbewerbern und anderen Teilnehmern an der Industrie? Muss es da, habe ich Sie da richtig verstanden, so eine Art Schulterschluss geben, dass alle dazu beitragen, diese Klimakatastrophe zu vermeiden?
Die Herausforderung Und ich spreche über unsere Industrie, wo wir am meisten präsent sind, so die Luftfahrtindustrie, mhm, zur Dekarbonisierung ist zu groß, um einfach von einer Firma allein, ein Land, eine Industrie allein gelöst zu werden. Bedeutet absolut, mehr als je sind besonders in Zeiten der Instabilität, Unsicherheit, Partnerschaften absolut wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Wasserstoff so vielversprechend ist, weil grünes Wasserstoff wird von unterschiedlichen Industrien gebraucht, nicht nur Luftfahrt, sondern auch die Stahlindustrie, das Maritim, LKWs können zielen auch Wasserstoff-Brennstoffzellen als alternative Antriebe. So, da ist wirklich, wo unterschiedliche Industrien das Potenzial haben, sich zusammen zu bündeln und sicherzustellen, dass tatsächlich den Bedarf, die Produktion von nachhaltigen Wasserstoff auch skaliert wird.
Ich glaube, diese langfristige Notwendigkeit, die ist inzwischen wirklich bei jedem angekommen. Auf der anderen Seite führen die aktuellen Krisen auch dazu, dass bei vielen Unternehmen die Budgets für Forschung und Entwicklung wieder eingekürzt werden. Wie sind die Diskussionen da ganz konkret bei Ihnen im Unternehmen verlaufen? Wie wägt man das eine gegen das andere ab? Und was haben Sie da auch von anderen Industrieteilnehmern gehört und gesehen?
Wir sind wirklich davon überzeugt, die Rolls-Royce-Technologie ist der Schlüssel zur Lösung dieser Herausforderung. Und es ist immer deutlicher, ne? So die Auswirkungen des Klimawandels sind global erkannt. Und das bedeutet, es wird immer notwendiger und dringlicher, so schnell wie möglich die Klimaneutralität zu erreichen. Und wir sind davon überzeugt, die Lösung, die wir über unser Geschäftsbereich Energiesysteme anbieten, können wirklich dazu beitragen.
Das heißt ganz konkret bei Ihnen,
Konflikten.
Ja, das heißt ganz konkret bei Ihnen, Forschungsbudgets werden dann nicht angefasst, also wurden nicht angefasst dieses Jahr.
Wir investieren erstmal in unsere Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie auch in der Lage sind, langfristig ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten. Und weiterhin, was Forschung und Entwicklung angeht, die aktuelle Lage motiviert uns sogar schlauer als sonst, nach Partnerschaften zu suchen, Kräfte zu bündeln mit anderen Firmen, mit anderen Industrien. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und werden weiterhin tun.
Ist es denn jetzt eine Zeit für Manager, sich mehr für geopolitische Fragen zu interessieren und auch politischer bei wirtschaftlichen Entscheidungen zu werden?
Es ist immer ein gutes Reflex, informiert, sich ständig am Stand zu halten, was geopolitischen Konflikten, Rezession, Energie- und Klimakrise angeht. Das ist, sehe ich eher als eine Pflicht für Menschen und besonders Führungskräfte.
Wie machen Sie das persönlich? Wie ist so Ihr Nachrichtenkonsum und wie binden Sie das, was Sie da sehen, erfahren, in Ihre täglichen Entscheidungen und auch langfristigen Entscheidungen ein? Können Sie uns das mal beschreiben?
Ich bin sehr oft auf Reise und das ist normalerweise auch meine Zeit, mehr und tiefer mich zu informieren über nicht nur der großen Bild, sondern auch um wissenschaftlich unterstützte Daten, was Technologien angeht. So, ich lese ziemlich viel täglich, gebe auch gerne Schlafstunden auf, um sicherzustellen, dass ich wirklich auf Stand bin. Und die Reisezeiten sind auch gerne, nutze ich auch gerne, um ein bisschen tiefer auch wirklich in den Details technologischer Entwicklung zu gehen.
Ich glaube, wir haben uns jetzt in diesem Umfeld der geopolitischen Krise mit dem Krieg in der Ukraine vor der Haustür in den letzten Monaten alle auch viel mehr wirklich mit dieser Frage der technologischen Souveränität befasst. Selbst für mich war das manchmal so ein Begriff, den ich, obwohl ich mich viel damit beschäftige beruflich, nicht wirklich greifen konnte. Und jetzt ist viel klarer geworden, dass es irgendwo auch um die Verteidigungsfähigkeit tatsächlich der EU geht mit im Hinblick auf neue Technologien. Wie denken Sie denn konkret darüber, gerade mit Ihrem Hintergrund von Airbus Defence?
Wenn die Welt perfekt wäre, würden wir wahrscheinlich dann auch auf Verteidigungsmaßnahmen verzichten können. Aber wenn man die Realität der Lage anerkennt und sich nicht ablenken lässt von der Tatsache, dass in Europa für 80 plus Jahren mehr oder weniger so Frieden herrschte, dann man braucht tatsächlich immer in der Lage zu sein, die grundlegenden Werte unserer Demokratie auch zu verteidigen. So bei Rolls-Royce ist in diesem Sinne die Synergie zwischen Gasturbinen, zivil und Verteidigungsgasturbinen auch ermöglicht uns sehr effizient sozusagen an beide Fronten aktiv Produkte zu entwickeln.
Das ist ein spannendes Spannungsfeld tatsächlich. Das Militär, vor allem in den USA, aber auch, wir sehen das jetzt in Israel, war häufig Ursprungsort vieler neuer und bahnbrechender Technologien. Glauben Sie, dass wir das in Zukunft wiedersehen werden oder wird es viel häufiger von der anderen Seite passieren? Ich meine, Sie vereinbaren das jetzt in einem Unternehmen. Wo, an welcher Stelle kommen da die bahnbrechenden Technologien hervor?
Es ist unterschiedlich. Es geht davon aus, was für Technologien, für Produkte. So tatsächlich global präsent zu sein, gibt die einzigartige Möglichkeit, das Beste an Bord zu haben, egal wo die Ressourcen, Kompetenzen, Capabilities, wie wir das nennen, und die Erfahrung sind.
Bei anderen Unternehmen, also gerade in Deutschland sehen wir das immer wieder, war das Militär ja lange sowas Schmuddeliges. Also wer nicht unbedingt musste, wollte mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Beobachten Sie da eine Öffnung jetzt? Also in Deutschland hat Olaf Scholz ja die Zeitenwende ausgerufen. Ich glaube, in anderen Ländern ist schon auch ein bisschen ein Ruck durch Industrien und Gesellschaft gegangen. Wie erleben Sie das?
Auf jeden Fall. Man sieht eine Öffnung sozusagen in diesem Sinne. Deutschland, es war nicht überall so in Vereinigtes Königreich war schon die Spannung anders. Rolls-Royce ist auf jeden Fall bereit zu unterstützen. Wir haben Produkte nicht nur für die Luftfahrt, sondern auch Panzertriebwerke werden in Friedrichshafen erstellt. So wie
nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Wir sind bereit.
Sie sind ja auch, jetzt kommen wir von einem sehr etablierten, traditionellen Unternehmen zu einem ganz jungen, im Beirat von The Exploration Company. Das ist ein deutsch-französisches Startup, das ein Raumschiff bauen will und dabei auch im Sinn hat, wieder Europa zivil wie militärisch unabhängiger zu machen. Ganz im Ernst, glauben Sie mit Ihrer Erfahrung in großen Konzernen daran, dass ein Startup so ein ambitioniertes Ziel erreichen kann? Oder sind Sie vielleicht sogar viel mehr zu der Überzeugung gekommen, dass nur ein Startup ein solches Ziel erreichen kann?
Bleiben Sie dabei, weil Sie werden überrascht sein von wie reif die Konzepte sind. Dieses kleine Startups, ja, die aber schon große Aufmerksamkeit erweckt hat, überall auf dieser Welt, wirklich mit der Gedanke, die Raumfahrt zu demokratisieren, um zu eröffnen, nicht nur am sehr wohlhabenden Privaten, ist ein sehr interessantes Konzept. Die Teams sind noch relativ klein, aber extrem erfahren. Und die technische Lösung werden entwickeln mit einer Schnelligkeit, einer Reife, die wirklich außerordentlich sind.
Mhm. Und wie sind Sie dazu gekommen? Wie kam der Kontakt zustande? Die Gründerin ist ja Hélène Huby, eine Französin.
Ja, die erste weibliche CEO in einem Raumfahrt-Startup und ehemalige Kollegin von mir.
Von Airbus.
Von Airbus, ja.
Genau, das heißt, da haben Sie sich kennengelernt.
Ja.
Okay. Es ist ja oft, das ist, glaube ich, jetzt eine schöne Überleitung, diese zwei Frauen, die da zusammen an so einem zukunftsfähigen Modell arbeiten. Immer wieder die Rede davon, Frauen gerade in technischen Berufen brauchen Role Model. Sie brauchten das offenbar nicht. Ist dieses Gerede also Quatsch oder ist da was dran?
Es ist wirklich unterschiedlich und es hängt auch vom Typ an. So, ich sehe mich eher als Brücke. So, tatsächlich, ich hatte keine Vorbilder oder Mentoren oder Mentorinnen. Und deswegen sehe ich mich in der Verantwortung, um sicherzustellen, dass es auch so viele Kolleginnen wie möglich nachfolgen. Das macht keinen Sinn, die Erste zu sein, wenn es keine bereit sind, auch die auf ihren eigenen Weg, ne, aber auch sich bestimmten Herausforderungen anzunehmen.
Jetzt reden wir schon über Ihre Nachfolgerin, aber so alt sind Sie ja noch gar nicht, gerade mal Anfang 50. Da ist noch Raum für viel. Was ist denn Ihr persönlicher Traum? Wir haben über 2030 gesprochen, es kommt ja noch ein bisschen was danach. Was wollen Sie noch in der Luft- und Raumfahrt erreichen?
Ja, eine 50-50 Diversität-Quoten wären nicht schlecht. Letztendlich auf diesem Planet, das ist ungefähr, ne? Die Verteilung zwischen Genders.
Sind wir mal gespannt. Im Zweifel müssen Sie Ihr Renteneintrittsalter ganz weit nach hinten schieben. Dann hat die Gesellschaft, haben die Unternehmen da ein bisschen mehr Zeit. Aber ich hoffe, das werden wir ähnlich schnell erreichen wie klimaneutrale Luftfahrt, beziehungsweise den Weg dahin. Vielen Dank, das war ein unheimlich spannendes Gespräch. Grazia Vittadini, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können uns aber auch eine E-Mail schicken. Details dazu finden Sie in den Shownotes. Mich persönlich würde besonders interessieren, wie Sie über die Souveränität bei Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien denken und welche Fragen Sie sich dazu aktuell stellen. Zum Schluss bedanke ich mich noch für die Unterstützung, hier von Marcel Joschko und Lukas Teppler, sowie bei Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie wollen, hören Sie gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Herbsttage und immer die wichtigsten Informationen in diesen Zeiten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ihre Larissa Holzki.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.